Hallo, ich bin der Alex. Zu Beginn der Sendung hörst du heute Psalm 25. Dieser Psalm hat mich an diesem Wochenende angesprochen und ich möchte ihn hier und jetzt mit dir teilen. Danach hörst du den Abschnitt Anpassen an Autorität aus Richard Taylors Buch Diszipliniert Leben, aber wie? Der Weg zur Disziplin im Leben christlicher Nachfolge. Wie können beispielsweise eigenes Denken und persönliche Initiative aufs richtige Gleis gebracht werden? Wie kann man sich darauf vorbereiten, dem Druck übertrieben praktizierter Autorität standzuhalten und dabei nicht zu verkümmern? Der Autor sagt hierzu Folgendes: Christen müssen ihren eigenen Weg zwischen extremer Nonkonformität und extremer Unterwerfung finden. Was der Autor dazu noch zu sagen hat, hörst du in wenigen Minuten hier auf DWG Radio. Jetzt lese ich zunächst Psalm 25 für dich.
Mikros Dynamis.
Eine kleine Kraft.
Vertrauen auf die Güte des Herrn. Von David. Nach dir, Herr, sehnt sich meine Seele. Auf dich, mein Gott, vertraue ich. Lass mich nicht in Schande enden. Lass meine Feinde nicht über mich triumphieren. Ja, niemand gerät in Schande, wenn er seine Hoffnung auf dich setzt. Aber wer sich treulos von dir abwendet, aus welchem Vorwand auch immer, der wird beschämt dastehen. Herr, zeige mir deine Wege und lehre mich, auf deinen Pfaden zu gehen. Führe mich durch deine Treue und unterweise mich. Denn du bist der Gott, der mir Rettung schafft. Auf dich hoffe ich Tag für Tag. Denk an dein großes Erbarmen, Herr, und an deine reiche Gnade, die du seit jeher erwiesen hast. Denk doch nicht an die Sünden, die ich in meiner Jugendzeit begangen habe, und auch nicht an meine späteren Verfehlungen. Allein in deiner Gnade denk an mich, Herr. Deine Güte ist doch so groß. Gütig und aufrichtig ist der Herr. Deshalb zeigt er Menschen, die sich von ihm abgewandt haben, den rechten Weg. Er unterweist die Demütigen in dem, was gut und richtig ist. Ja, gerade ihnen zeigt er seinen Weg. Der Herr führt alle in seine Gnade und Treue, die sich an seinen Bund halten und sich richten nach dem, was er in seinem Wort bezeugt. Mach deinem Namen alle Ehre, Herr. Vergib mir meine Schuld, denn sie ist groß. Wie steht es mit dem Menschen, der in Ehrfurcht vor dem Herrn lebt? Ihn lässt der Herr den Weg erkennen, den er wählen soll. Sein Leben lang erfährt er Gutes und seine Nachkommen werden einst das Land besitzen. Der Herr zieht die ins Vertrauen, die in Ehrfurcht vor ihm leben. Seinen Bund macht er ihnen bekannt. Meine Augen blicken ständig auf den Herrn. Denn er wird meine Füße aus dem Fangnetz ziehen. Herr, wende dich mir zu und sei mir gnädig. Denn ich bin einsam und von Leid gebeugt. Sprenge du die Fesseln, die mir das Herz zusammenschnüren. Lass mich frei werden von allem, was mir jetzt noch Angst macht. Achte auf mein Elend und auf meine Mühe und vergib mir alle meine Sünden. Sieh doch, wie viele Feinde ich habe. Sie verfolgen mich mit abgrundtiefem Hass. Bewahre mein Leben und rette mich. Lass mich nicht in Schande geraten, denn bei dir suche ich Zuflucht. Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit sollen mein Schutz sein, denn meine Hoffnung bist allein du. Gott, erlöse Israel aus all seiner Not.
Anpassen an Autorität. Letztlich zeichnet sich der disziplinierte Charakter durch die Fähigkeit aus, auferlegte Disziplin gutwillig und mit Gewinn anzunehmen. Es ist keinesfalls leicht, natürliche Initiative und Durchsetzungsvermögen rechtmäßiger Autorität unterzuordnen, aber das muss man tun, wenn man höchstes Glück und Nützlichkeit erwartet und wenn man einen reifen Charakter erlangen möchte. Es kann manchmal sein, dass Rebellieren die klare Pflicht der Stunde ist, aber bei den meisten normalen Beziehungen im Leben ist Rebellion dumm und zerstörerisch. Wenn jemand ständig rebelliert, hat er keinen Grund, stolz darauf zu sein. Gewohnheitsmäßiges Rebellieren ist der Kult der Schwächlinge, nicht der Starken. Es erfordert weder Intelligenz noch Charakter, lautstark zu bekräftigen, mir hat keiner zu sagen, was ich tun soll. Aber beide sind erforderlich, wenn man sich den unausweichlichen und notwendigen Zwängen der Gesellschaft unterordnet, nicht widerwillig, sondern liebenswürdig, mit Reife, Verständnis und freudiger Gutwilligkeit. Das nicht zugerittene Fohlen hat nur wenig Wert. Welchen Wert es auch besitzt, ist darauf gegründet, dass es nicht in diesem Zustand bleiben wird. Der Mensch, der seinen wahren Platz und Wert findet, ist derjenige, der lernt, das Joch zu tragen. Wenn ein junger Mann oder eine junge Frau lernt und begreift, dass das Leben aus einem Bündel von Beziehungen besteht, das sowohl Geben als auch Nehmen beinhaltet, sowohl Unterordnung als auch Beherrschen, in dem Moment beträgt sein oder ihr Wert für die Gesellschaft ein mehr als Vielfaches. Dies wird als erstes zu Hause deutlich, dann in der Schule, dann in der Gemeinde, dann am Arbeitsplatz. Ob man nun Rechtsanwalt ist oder Arzt oder Eisenbahningenieur oder Büroangestellter, ganz egal, wo oder wie man arbeitet, es gibt Regeln, Prinzipien der Ethik, staatliche Verordnungen, höhere Ebenen der Autorität, wie zum Beispiel Arbeitgeber, Aufsichtsräte, Geschäftsführer, Abteilungsleiter und so weiter, denen man sich unterordnen muss. Wenn wir ständig nur um uns schlagen und uns ärgern, werden wir, milde ausgedrückt, unglücklich sein und in der Gefahr stehen, uns treiben zu lassen. Widersetzlichkeit, Selbstsüchtigkeit, Elend und Nutzlosigkeit gehen Hand in Hand. Der Christ muss natürlich sichergehen, dass er eine solche Unterordnung unter auferlegte Disziplin nicht damit verwechselt, dass er blind und ohne zu denken den Wünschen und Vorstellungen von jedermann in seiner Umgebung folgt. Richtige Unterordnung unter rechtmäßige Autorität bedeutet auf keinen Fall Gleichförmigkeit mit der Welt. Sogar jener Geist der Unterordnung, den gläubige Ehefrauen ihren ungläubigen Ehemännern gegenüber zeigen sollen, was eine solche Feuerprobe für die geistliche Reife der Frau darstellt, darf nicht so ausgelegt werden, dass die Frau Forderungen gehorchen muss, die ihr Gewissen als Christin verletzen würden. Dann ist im größeren Rahmen, wie zum Beispiel in der Welt der Gewohnheiten und Gebräuche, eine gewisse Unabhängigkeit von Geist, Meinung und Praxis zu loben. Disziplin heißt nicht, dass von uns immer nur ein Echo zu hören ist. Der weise Christ muss lernen, sich dem einen Joch unterzuordnen, ein anderes jedoch abzuwerfen. Wenn in den Bereichen des persönlichen Lebens und der Gewohnheiten überhaupt etwas vorgeschrieben werden muss, dann sollte das von der Gemeinde kommen und nicht von der Welt. Aber auch die Gemeinde darf nicht zu viel vorschreiben. Christen müssen ihren eigenen Weg zwischen extremer Nonkonformität und extremer Unterwerfung finden. Sie müssen lernen zu erkennen, wo die Grenze ist, damit richtiges Annehmen auferlegter Disziplin sich nicht so verlagert, dass eigenes Denken und persönliche Initiative ausgelöscht werden. Widersetzlichkeit ist schlecht, aber Individualität ist gut. Es erfordert sorgfältiges Nachdenken, um zwischen Verzerrung und Normalität in all diesen Facetten christlicher Disziplin unterscheiden zu können. Aber als wesentliche Tatsache ist klar: Disziplin ist das Zeichen von Reife. Ohne Disziplin wird der Charakter schwach und infantil bleiben. Ohne Disziplin wird der Charakter schwach und infantil bleiben.
Das war der Abschnitt Anpassen an Autorität aus Richard Taylors Buch Diszipliniert leben, aber wie? Biblische Grundbegriffe. Das ist unser nächstes Thema hier in der Sendung. Heute starten wir mit dem Buchstaben A wie auf die Probe stellen und kommen bis zum F wie folgen. Jenny ist am Mikrofon und gleich danach folgt ein Text von Gennady Unger über das Vaterwerden oder Vatersein. Du hörst Mikros Dynamis auf DWG Radio.
Auf die Probe stellen? Versuchung. Etwas weckt in uns das Verlangen, gegen Gottes Willen und seine Gebote zu verstoßen. Jesus wusste, wie es ist, auf die Probe gestellt zu werden, in Versuchung zu stehen. Er wurde vom Satan auf die Probe gestellt. Der Unterschied zwischen Jesus und uns ist, dass Jesus der Versuchung niemals nachgibt. Auferstehung bedeutet die Auferweckung vom Tod und das ewige Leben bei Gott. Sie hat ihren Ausgangspunkt in der Auferstehung Jesu nach seinem Tod am Kreuz. Aussatz, Sammelbegriff für verschiedene Hautkrankheiten, zum Beispiel Lepra. In biblischer Zeit galt ein Aussätziger als unrein, was die Dienste und Feierlichkeiten im Tempel anbetraf. Als Aussätziger wurde es einem nicht erlaubt, in den Tempel zu gehen, um in Gottes Nähe zu sein. Die Menschen hielten sich von Aussätzigen fern und berührten sie niemals, weil sie durch diese Berührung auch unrein geworden wären. Aussätzige wurden von der Gesellschaft und der religiösen Gemeinschaft ausgestoßen. Jesus besaß die Macht über diese Krankheit und heilte die Aussätzigen. Bekennen, dazu stehen, dass man etwas Falsches getan hat. Wir können unsere Schuld vor Gott bekennen und er ist treu und gerecht und wird uns unsere Schuld vergeben. Ehebruch. Ein Ehebrecher betrügt seine Ehefrau oder den Ehemann. Er befolgt nicht Gottes Gebot. Du sollst nicht Ehe brechen. Menschen können Gott ebenfalls betrügen. Gott verdient es, geliebt und geehrt zu werden, aber viele weigern sich, ihm zu glauben. Gott nennt sie ehebrecherisch. So wie eine Frau die Liebe ihres Mannes erhalten sollte, sollte Gott die Liebe der Menschen bekommen, die er geschaffen hat. Ehren, jemandem die Ehre für etwas geben, ihn anbeten und loben. Wir sollten Gott ehren und so zeigen, dass wir ihn lieben und ihm nachfolgen. Ewigkeit? Die Ewigkeit hat weder Anfang noch Ende. Genauso ist Gott. Er ist ewig. Wir sind nicht ewig, da er uns erst erschaffen hat. Unser Leben auf dieser Welt ist zeitlich begrenzt. Gott erschuf die Zeit für uns. Wir hatten einen Anfang, als wir gezeugt wurden, und unser Leben hat ein Ende, wenn wir sterben. Die Bibel lehrt uns, dass auch wir nach unserem Tod in der Ewigkeit sein werden. Entweder werden wir ewig im Himmel leben oder in der Hölle sterben. Es kommt auf uns an, ob wir uns für oder gegen Gott entscheiden. Folgen? Jesus nachzufolgen bedeutet, ihm das Leben anzuvertrauen und nach seinem Willen zu gestalten.
Herr Unger, Sie dürfen. Mit diesem grammatikalisch unvollständigen, aber semantisch eindeutigen Satz drückt die Hebamme mir eine sterile Schere in die Hand und ich darf zum allerersten Mal organisches Gewebe, in diesem Fall eine Nabelschnur, durchtrennen. Mit diesem Akt des Trennens ist das Kind rein körperlich unabhängig von seiner Mutter und der Mann mit der Schere offiziell Vater. Die Frage ist nur, ist man wirklich ab dem Moment Vater, wenn die Verbindung zwischen Mutter und Kind endgültig gekappt ist? Oder ist man erst Vater, wenn einem wirklich bewusst geworden ist, dass man Verantwortung übernehmen muss für einen kleinen, aber vollständigen Menschen? Und das nicht nur so floskelnmäßig, sondern tatsächlich. Ist es nicht so, dass sich nur derjenige Vater nennen darf, der sich auch wie einer benimmt? Ist nicht der ein Vater, der seinem Kind Halt und Anleitung bietet? Der ihm aufzeigt, worauf es ankommt, und das nicht anhand eigener Wertvorstellungen, sondern anhand des Schöpfers, des Himmels und der Erde? Ist nicht der ein Vater, der sein eigenes Glück auch dem seines Kindes unterordnen kann? Der das Kind Abend für Abend ins Bett bringt, ihm auch dann noch eine Geschichte vorliest, wenn er selbst eigentlich hundemüde ist? Wenn er es auf den Arm hebt, obwohl es eigentlich schon viel zu schwer geworden ist? Der in ernsthaften Streitsituationen um die Beherrschung seiner eigenen Fassung ringt und seiner Vorbildfunktion gerecht zu werden versucht? Der sich auch von 1001 scheinbar belanglosen Fragen nicht aus der Ruhe bringen lässt, der klare Grenzen aufzeigt und gleichzeitig bei Übertretungen nachsichtig und geduldig sein kann, der mit seinem Kind raufen und es bei Enttäuschungen trösten kann? Vater zu werden ist leicht, das ist nur ein Schnitt durch die Nabelschnur. Vater zu sein fordert dich heraus und kostet dich Mühe, Arbeit, Schweiß und vielleicht auch Tränen. Und angehenden Vätern sei gesagt, nicht nur du formst deine Persönlichkeit, du selbst wirst geformt. Luther sagte mal, die wahre Charakterschule ist die Familie. Männer, die keine Väter werden wollen, wissen nicht, was ihnen entgeht. Ein Impulstext von Gennady Unger.
Zügigkeit für EU-Bürger.
Fragezeichen.
Gedanken des Heils.
Also ist jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Denn das dem Gesetz Unmögliche, weil es durch das Fleisch kraftlos war, tat Gott, indem er seinen eigenen Sohn in Gleichgestalt des Fleisches der Sünde und für die Sünde sendend, die Sünde im Fleisch verurteilte, damit die Rechtsforderung des Gesetzes erfüllt würde in uns, die nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist wandeln. Denn die nach dem Fleisch sind, sinnen auf das, was des Fleisches ist, die aber, die nach dem Geist sind, auf das, was des Geistes ist. Denn die Gesinnung des Fleisches ist der Tod, die Gesinnung des Geistes aber Leben und Frieden. Weil die Gesinnung des Fleisches Feindschaft ist gegen Gott, denn sie ist dem Gesetz Gottes nicht untertan, denn sie vermag es auch nicht. Die aber, die im Fleisch sind, vermögen Gott nicht zu gefallen. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn nämlich Gottes Geist in euch wohnt. Wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot der Sünde wegen, der Geist aber Leben der Gerechtigkeit wegen. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, wegen seines in euch wohnenden Geistes. So denn, Brüder, sind wir Schuldner nicht dem Fleisch, um nach dem Fleisch zu leben. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Handlungen des Leibes tötet, so werdet ihr leben. denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, diese sind Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wiederum zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater. Der Geist selbst bezeugt mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn aber Kinder, so auch Erben, Erben Gottes und Miterben Christi. Wenn wir nämlich mitleiden, damit wir auch mit verherrlicht werden.
Gedanken des Heils.
Gedanken des Heils waren das soeben zum Schluss der Sendung mit Peter Heinrich am Mikrofon. Der Römerbrief war das, Kapitel 8. Und ich habe jetzt noch einen Bibelvers für deine Zeit nach Mikros Dynamis herausgesucht. Jesaja 34, 16. Sucht nun in dem Buch des Herrn und lest. Es wird nicht an einem derselben fehlen. Man vermisst auch nicht dies noch das. Denn er ist's, der durch meinen Mund gebietet, und sein Geist ist's, der es zusammenbringt. Mit diesen Worten verabschiede ich mich bis zur nächsten Woche zur gleichen Sendezeit. Ich bin Alexander Schmidt von DWG Radio. Bleib behütet. Ciao.